Rubrik Klassik.
Und jetzt zu einem Komponisten, den sein Biograf als einen Faust beschrieben hat, der das ganze Erdenleben erfahren habe, bei dem sich Melancholie mit Weisheit und nach innen Gewandtheit mit einer beinahe magisch zu nennenden Ausstrahlung vereinigt hätten. Heinrich Schütz war gemeint, einer der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit, der erste deutsche Komponist von Weltrang. Fast sein ganzes Leben verbrachte er am Dresdner Hof. Es war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Die Welt war aus den Fugen und Schütz komponierte dazu geistliche Musik, virtuos und verinnerlicht gleichermaßen. Heute jährt sich sein Todestag zum 350. Mal. Es ist Schütz-Jubiläumsjahr und wir fragen deshalb, kann Schütz uns heutigen Menschen auch noch etwas mitgeben? Und Antworten dazu kann uns der Musikwissenschaftler und Journalist Bernhard Schrammeck geben. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Heinrich Schütz, der Name ist bekannt, wird gern in eine Reihe mit Bach oder Monteverdi gestellt, aber seine Kompositionen, sind die tatsächlich heute noch allgemeingut?
Nein, sind sie nicht. Und das ist eine eigenwillige Diskrepanz, die sich da aufmacht. Also der Name, der ist schon bekannt. Schütz kennt man so in Musikkreisen. Aber wenn man mal genau hinblickt, welche Werke eigentlich aufgeführt werden, dann ist das nicht die große Breite aus diesen ungefähr 500 Kompositionen, die er hinterlassen hat, sondern es beschränkt sich so auf ein paar Stückchen aus der geistlichen Chormusik meist und vielleicht noch die Weihnachtshistorie. Aber so die große Masse wird nicht aufgeführt, ist auch nicht bekannt. Und ich glaube, es liegt daran, dass er einfach sehr viel geistige Vokalmusik nur komponiert hat. Fast sein ganzes Werk besteht daraus. Und da ist der Einsatz dann auch ein bisschen beschränkt auf eben Liturgie oder geistliche Konzerte. Und ganz leicht ist es auch nicht, das aufzuführen.
Was ist denn das Besondere, das Außergewöhnliche an den Kompositionen von Schütz?
Ja, das Außergewöhnliche ist, um es mal auf einen Begriff zu bringen, finde ich, die unglaublich sorgfältige Behandlungen des vertonten Textes. Also da sind wir wieder dabei. Wenn er Vokalmusik gemacht hat, dann wirklich ganz hervorragende, wie kaum ein anderer. Und als einer der ersten hat er das mit der deutschen Sprache gemacht. Also was er in Italien gelernt hat, bei Gabrieli oder auch bei Monteverdi, das hat er auf die deutsche Sprache angewandt. Also mit den Mitteln der Barockmusik, mit diesen Affekten, die Sprache, das ist ja meist Bibelwort bei ihm, wirklich adäquat umzusetzen. Dass wirklich jedes Kind auch sofort erkennt, das ist ein freudiges Stück oder das ist ein trauriges oder ein dramatisches. Ja, davon gibt es ja in der Bibel auch oder überhaupt in liturgischen Texten genug. Ich habe mal ein kleines Beispiel dazu mitgebracht, wirklich ganz miniaturartig aus einem geistlichen Konzert von Schütz, aus seinen Symphonie Sacre 3, einer großen Sammlung. Da heißt es, Saul, was verfolgst du mich? Also es wird geschildert, dieses sogenannte Damaskus-Erlebnis. In der Apostelgeschichte, da spricht Jesus zu Saulus und sagt, was verfolgst du mich eigentlich? Ja, und Saulus wird daraufhin blind. Das ist die Geschichte aus der Bibel. Und Schütz, was macht der? Genial. Also er lässt nicht eine Stimme reden, also einen Christus, sondern der kommt von allen Seiten. Und da kommen auch noch Instrumente dazu, die das Gleiche imitieren. Also der Saulus wird umringt sozusagen von dieser Stimme. Saul, was verfolgst du mich?
Sehr viele Fragen da, Saul. Was verfolgst du mich? Heinrich Schütz, über den Komponisten haben wir gerade gesprochen, Bernhard Schrammeck. Was wissen wir eigentlich über den Menschen Heinrich Schütz, also abseits seiner Komposition, seiner Dienstverpflichtungen in Dresden am Hof?
Ja, da wüssten wir gerne mehr. Also das ist so ähnlich wie bei Johann Sebastian Bach. Über den Menschen wissen wir nicht viel, weil es nur wenig Quellen gibt. Es gibt ein paar Briefe, die er geschrieben hat, wo wir ihn als einen sehr unterwürfigen, auch sehr korrekt formulierenden Menschen kennenlernen. Und dann gibt es so ein Altersporträt von ihm, das authentisch ist. Im Grunde das einzige Bild von ihm. Und da schaut er eher so müde mit Tränensäcken den Porträtisten an. Und das hat auch unser Bild so ein bisschen geprägt. Aspekt. Und ich glaube, das ist nicht alles. Also der war auch mal jung, der war auch mal verliebt. In Venedig war er, hat da unglaublich schöne Madrigale komponiert. Er hat eine Frau gehabt, die dann leider recht bald gestorben ist, die er unglaublich geliebt haben muss. Er hat sehr viel erlebt, auch an Schicksalsschlägen. Und ich schätze ihn auch aus seiner Musik heraus ein, als einen Menschen, der dann doch immer wieder die Hoffnung bewahrt hat.
Aber es war nun eine sehr bewegte Zeit, in der er gelebt hat. Der 30-jährige Krieg natürlich. Welchen Einfluss hatten diese Schrecklichkeiten, diese Zeitläufe auf sein Schaffen, auf seine Musik? Hört man die darin?
Also man hört sie nicht auf das erste Mal, denke ich. Das ist oft so eine fröhliche, farbige Musik, dass man da denken könnte, es ist in Friedenszeiten komponiert. Man hört es aber so auf den zweiten Blick, würde ich mal sagen. Zum Beispiel in den Besetzungen, also ab den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts, als in Dresden wirklich auch die Auswirkungen des Krieges zu spüren waren, werden die Besetzungen kleiner. Da komponiert er eben nur noch kleine geistliche Konzerte, um auch den ausgebluteten Kantoreien da irgendwie neue Musik zu geben. Oder wenn man die geistliche Chormusik anschaut, die ist im Friedensjahr 1648 veröffentlicht. Und da gibt es diese unglaublich schöne Motette »Verleih uns Frieden gnädiglich«. Ein ganz bekanntes Stück, eine dieser ganz wenigen ganz bekannten Schützstücke. Und wie er da den Frieden charakterisiert, ich denke, da merkt man schon, wie erleichtert er gewesen ist.
Nun haben Sie ja schon gesagt, dass seine Musik nicht oft aufgeführt wird. Was entgeht uns denn da? Warum sollten wir Schütz mehr spielen und hören?
Ja, weil er so unverschnörkelt den Text uns rüberbringt und ohne, dass irgendwie drumherum geredet wird. Das finde ich so das eigentlich Tolle an Heinrich Schütz. Also es ist nicht so ein buntes Mixgetränk, ja, mit ganz vielen opulenten Beigaben, sondern es ist eher so das ganz klare, reine, gute Mineralwasser. Vielleicht dieser Vergleich. Also es ist wirklich alles drin, was man braucht. Das sagen ja alle im Wasser. Aber es wird nicht drumherum geredet, ja. Und man muss sich natürlich drauf einlassen und vielleicht auf diese biblische Sprache einlassen. Aber ich glaube, das kann ganz viel auch heute uns geben, denn die biblischen Geschichten sind ja oft wirklich zeitlos. Wenn es um Frieden geht, wenn es um Lüge und Wahrheit geht und sowas, das spricht uns heute wirklich auch direkt an.
Bernhard Schrammeck über Heinrich Schütz. Vielen Dank. Heute jährt sich sein Todestag zum 350. Mal. Auftakt zum Schützjahr. Ja, und in seiner Stadt Dresden entstand die folgende Aufnahme mit dem Dresdner Kammerchor und Christoph Rademann, der erste Schütz-Preisträger ganz nebenbei. Und es ist ein geistliches Lied, das die Mysterien der Liebe verherrlicht. Musik von Heinrich Schütz. Eine Live-Aufnahme mit dem Dresdner Kammerchor und Hans-Christoph Rademann. Ja, und das habe ich gleich zweimal Quatsch erzählt, was nämlich den Todestag von Heinrich Schütz betrifft. Der ist natürlich nicht heute, sondern erst im November. Heute war der Auftakt des Schützjahres.